schöne Ostern. Ich darf die Frau Philipp ganz herzlich begrüßen. Sie war schon einmal hier, ist Vorständin im Viktor-Frankl-Institut, Kommunikationsberaterin und hat ganz viel mit uns heute vor. Ja, also wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag und sind schon sehr, sehr neugierig, weil eben die Suche nach Sehnsucht, finden wir sie oder nicht, ist herausfordernd und sehr, sehr interessant. Danke.
Vielen Dank. Dankeschön. Ich nehme gleich das Mikro zur Verstärkung. Ich habe auch einen kleinen Filmbeitrag. Wir haben das vorher getestet. Es gibt immer ein bisschen Tonprobleme. Also da gilt es dann sehr gut zu lauschen oder vielleicht doch noch sich nach vorzusetzen, damit man es gut hört. Ich sage es jetzt schon, der Film kommt ein bisschen später. Ich darf Platz nehmen, nicht weil ich unhöflich bin, aber ich glaube, Sie hören mich dann so besser. Ist das gut so? Sehr gut. Fein, freut mich. Schön, dass ich wieder da sein darf bei Ihnen. Es ist für mich immer ein ganz besonderes Ereignis. Ich beginne den Vortrag auch immer mit einem kleinen Besuch in der wunderschönen Kirche. Das ist immer mein erster Weg. Dazu werde ich Ihnen ganz am Ende aber noch etwas erzählen. Bevor wir jetzt beginnen, ich lade Sie ein, schließen Sie ganz kurz die Augen. Und spüren Sie mal nach, wonach Sie sich sehnen. Welche Sehnsucht ist denn gerade präsent? Jeder trägt ja die eine oder andere Sehnsucht in sich. Manchmal ist es eine große, immerwährende Sehnsucht. Manchmal ist es eine ganz kleine. Und erfassen Sie einmal dieses Gefühl und auch dazu kommen wir ganz am Ende wieder zurück. Ich möchte beginnen mit dem wunderschönen Gedicht, das Nelly Sachs zugeschrieben wird, das auch im Programmheft eine Zeile daraus abgedruckt ist. Und ich finde, dass in diesem Gedicht alles rund um das Thema Sehnsucht steckt, das wir heute erläutern werden. Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres und Größeres. Das ist des Menschen Größe und Not. Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf. Fing nicht auch deine Menschwerdung, Gott, mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben. Ich möchte Sie einladen, in diesen nächsten 50 Minuten mit mir gemeinsam auf die Suche zu gehen, so wie es hier in diesem Gedicht geschrieben steht. Denn meiner Meinung nach ist die Sehnsucht viel eher eine Sinnsuche im Kern. Und damit kommen wir auch schon zu einem Mann, über den ich heute ganz oft sprechen werde. Und ich habe aus einigen Vorgesprächen mit Ihnen schon erfahren, dass der Fanclub von Viktor Frankl hier auch vertreten ist und dass es hier auch die eine oder andere persönliche Begegnung mit ihm oder Weggefährten gab. Oder auch eine Dame unter Ihnen, habe ich sehr schön gefunden, vielen Dank auch für dieses Schriftstück, sich auch schon auf den Pfad gemacht hat. Frankl war ein großer, begeisterter Bergsteiger und auf seinen Pfaden auch geforscht hat. Viktor Frankl ist ein Zeitgenosse von Nelly Sachs, von der Schriftstellerin, von der dieses Gedicht stammt oder der es zugeschrieben wird. Beide haben große Bürden des Schicksals auferlegt bekommen. Beide haben in der Zeit des Nationalsozialismus gelebt. Nelly Sachs hat Glück gehabt und wurde nicht ins Konzentrationslager deportiert wie Viktor Frankl und der Großteil seiner Familie. Sie konnte kurz davor, bevor sie deportiert worden wäre, noch nach Schweden fliehen. In ihren Gedichten geht es auch immer um das Schicksalhafte im Leben und wie es überwunden werden konnte. Und das verbindet sie wohl mit Viktor Frankl. Viktor Frankl hat in seiner Lehre der Logotherapie, der Sinnlehre, sich ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt, wie der Mensch mit Tragischem und mit Schwerem umgehen kann. Und was er vor allem wollte, war, Menschen Haltegriffe zu geben in schwierigen Lebenssituationen. Denn, so meint er, in jedem Leben gibt es Höhen und Tiefen, wie in einer Bergkette. Und Sinn endet nicht, wenn wir in ein Tal kommen, in eine Schlucht, wenn es etwas Tiefes anstatt einem Höhenerlebnis gibt, sondern auch dort kann noch Sinn aus der schwierigsten Situation heraus gerungen werden. Ich bin heute hier in dreierlei Funktion, wenn ich so sagen darf. Zum einen, Sie haben schon angekündigt, Frau Großebner, ich bin seit Beginn des Jahres Mitglied im Vorstand des Viktor Frankl Zentrums. Uns ist es im Zentrum ein Anliegen, die Lehre Frankls jetzt nicht auf universitärem Gebiet, da gibt es eben auch das Viktor Frankl Institut von Alexander Batanyi, sondern uns ist es ein Anliegen, die Lehre in alle Berufs- und Lebensbereiche zu tragen. Weil die Logotherapie, die Sinnlehre auch so viel Wichtiges zu sagen hat für Menschen, ganz gleich in welchen Berufen und ganz gleich in welchen Lebenssituationen. Was uns im Zentrum auch ein großes Anliegen ist, ist diese Lehre unter die jungen Menschen zu bringen. Denn das war eine Herzensangelegenheit von Frankl. Frankl hat sich in Zeiten der Wirtschaftsdepression für Jugendliche eingesetzt und hat Jugendberatungsstellen gegründet und hat gemeinsam mit anderen Ärzten, Sozialarbeitern sich hier engagiert, jungen Menschen in der Not und in einer Zeit der völligen Perspektivlosigkeit Halt zu geben, indem er ihnen unter anderem ehrenamtliche Tätigkeiten verschafft hat, und zwar nicht irgendwelche, sondern solche, die den Talenten und den Begeisterungen der Menschen entsprochen haben. Warum hat er das gemacht? Weil eine große Überzeugung seiner Lehre ist, dass nichts den Menschen so sehr befähigt, Schwierigkeiten zu überdauern, als eine Aufgabe im Leben zu haben. Das war seine Grundüberzeugung. Wenn wir eine Aufgabe haben oder uns eine Aufgabe suchen, uns eine Aufgabe verschreiben, das gibt uns Halt. Und das ist uns im Viktor Frankl Zentrum auch besonders wichtig, diese Tradition Frankls aufrechtzuerhalten. Wir machen regelmäßig Schülerworkshops, wir versuchen auch in die Ausbildung der Pädagoginnen dort immer mehr Fuß zu fassen, aber das Zentrum steht allen offen, es gibt verschiedenste Vorträge zu spezifischen Themen, aus der Therapie natürlich aber auch zu breiten Themen ebenso. Und ein weiteres Bestreben ist das Viktor Frankl Museum. Ich weiß nicht, war jemand von Ihnen schon im Viktor Frankl Museum? Okay, ein paar ganz wenig. Also ich möchte Sie herzlich einladen, vielleicht planen wir da ja auch etwas, Frau Großebner. Das Viktor Frankl Museum darf man sich nicht vorstellen wie ein klassisches Museum. Natürlich gibt es dort auch den einen oder anderen Kompass oder das eine oder andere Bergseil, das er benutzt hat beim Bergsteigen, seine Brille, Schriftstücke aus der Korrespondenz mit der ganzen Welt. Aber vielmehr möchten wir dort in zeitgemäßen Bildern und Interaktionskästen die Lehre Frankls näher bringen. Und wir haben vor 2 Monaten einen neuen Ausbauteil des Museums eröffnet, und zwar gewidmet ist es dem Monanthropismus. Frankl hat gesagt, so wie es den Monotheismus gibt, also am Ende des Tages eigentlich einen Gott, gibt es auch am Ende des Tages eine Menschheit. Er war ein sehr toleranter Mensch und hat sich immer schon gegen alle Ausgrenzungen ausgesprochen. Er war ein großer Friedensstifter, er hatte großartige Ideen zu Friedensprojekten. Wir haben hier auch Dokumente ausgehoben und von der Familie bekommen, die noch nicht veröffentlicht worden zu diesem Thema Friedensstiftung, aktueller denn je. Und diese Ausbaustufe des Museums beschäftigt sich mit der Idee, dass es nur eine Menschheit gibt. Am Ende des Tages sitzen wir alle in einem Boot. Ich glaube, gerade in Tagen wie diesen, wo die Sehnsucht nach Frieden bei allen wahrscheinlich auch eine große ist, erkennen wir auch, wie die Welt heutzutage mehr denn je ineinander verwoben ist. Und in dieser Botschaft des Monanthropismus liegt einerseits der große Gedanke, dass wir alle zusammengehören, aber es liegt auch ein kleiner Gedanke darin, und in diesem kleinen Gedanken steckt eine große Wirkkraft, dass somit jeder eine Aufgabe hat und einen Auftrag hat und dass es auf jeden Einzelnen, auf jede Einzelne ankommt. Und dass Frieden auch immer bei jedem Einzelnen im kleinsten Umfeld beginnt. Und daher die Überlegung, was kann ich schon ausrichten für die Probleme der Welt oder für den Weltfrieden, eine falsche ist. Denn jeder kann an seiner Stelle einen Beitrag leisten. Das ist meine eine Funktion aus dem Frankl-Zentrum. Meine andere, ich bin Unternehmensberaterin, beschäftige mich mit Kommunikation und mit dem Thema Sinn. Ich bin sinnzentrierte Beraterin. Das heißt, ich werde Ihnen heute auch an der einen oder anderen Stelle nicht nur von Viktor Frankl und von der Logotherapie etwas näher bringen, sondern auch Querverbindungen machen zu anderen Bereichen, zum Beispiel aus den Bereichen der positiven Psychologie. Also was können wir von gesunden Menschen lernen? Und auch Frankl war ja ein Wegbereiter dieser Salutogenese, also dieser Wissenschaft um den gesunden Menschen. Und meine dritte Funktion, Sie sehen schon, deswegen habe ich dieses Gedicht aufgegriffen, ich begeistere mich für Literatur. Vielleicht ist es auch kein Zufall, Logos aus dem Altgriechischen steht ja für Wort und für Sinn. Und die Literatur beschäftigt sich ja immer schon mit den großen Menschheitsfragen, so wie sich die Logotherapie, die Sinnlehre mit den großen Menschheitsfragen beschäftigt. Denn die große Frage ist ja, hat das Leben einen Sinn und welchen Sinn hat es? Und aus dieser Begeisterung heraus habe ich auch zwei Bücher geschrieben. Ich habe sie Ihnen vorne mitgebracht, zum nachher ein bisschen darin blättern. In diesen Büchern gibt es viele Querverweise aus der Logotherapie zu anderen Wissenschaften, praktischen Beispielen, aber eben auch zu Literatur, versehen mit vielen Zitaten und sehr humorvoll illustriert von einem lieben Freund von mir, Martin Czapka. Also auch mit der Literatur werden wir uns da und dort beschäftigen. Jetzt möchte ich noch einmal zurückkommen zu Frankls Überzeugung, dass die tiefste Sehnsucht des Menschen die Suche nach Sinn ist. Wie kam er zu dieser Überzeugung? Es gibt unterschiedliche Motivationskonzepte und wenn wir geschichtlich zurückgehen und an den Beginn der Psychotherapie gehen, erste Wiener Schule der Psychotherapie, Sigmund Freud war hier der Wegbereiter, dass wir den Menschen nicht nur funktionalistisch sehen, sondern eben auch mit der ganzen Dimension des Psychischen und dass auch Krankheiten nicht nur körperliche Ursachen haben und nicht nur auf körperlicher Ebene behandelt werden können, sondern dass es eben auch die Dimension der Psyche gibt, alle Kognitionen und Emotionen. Das stimmt, dem hat Frankl auch zugestimmt und Frankl war sehr inspiriert von Freuds Lehre und stand mit ihm auch im Briefkontakt. Allerdings war es Frankl zu kurz gegriffen, weil er sagt, ja, wir Menschen haben einen Körper. Wir haben auch Triebe, Affekte, wir haben eine Ursprungsfamilie, wir werden sozialisiert, wir erfahren vielleicht auch Prägendes in den frühen Kindheitsjahren und da vielleicht auch Schlechtes, das uns natürlich belastet. Aber, und das war Frankls Überzeugung, wir haben dennoch ein Wörtchen mitzureden. Wir sind zwar nicht frei von diesen körperlichen und psychischen Bedingungen, aber wir sind frei dazu, Stellung zu nehmen. Und somit hat er, ich habe eine Dame im Frankl-Zentrum, die immer wieder zu Vorträgen kommt, die mir ganz reizende Dinge dann schickt per Post. So hat sie mir unlängst so ein Brieflein geschickt und da hat sie mir so kleine Kärtchen hineingegeben mit einem wunderschönen Zitat hier. Also wirklich sind diese Flügel hier. Und hier steht, als Naturwesen bleibt der Mensch an den Körper gebunden, als Geistwesen hat er Flügel. Das ist nicht von Frankl, sondern von Platon. Aber Frankl war ja nicht nur Psychiater, Arzt und Psychotherapeut. Er hat sich auch ganz intensiv mit der Philosophie beschäftigt. Und auch er hat Platon immer wieder zitiert und hat dieses Zitat auch genutzt, um sein Menschenbild zu illustrieren. Sein Menschenbild, wo er eben der Überzeugung war, ja, wir sind an unseren Körper zum Teil gebunden. Es ist die Schwerkraft, wie die Schwerkraft des Bodens. Aber wir können diese Bedingungen auch als Sprungbrett nutzen und über unsere geistige Dimension können wir uns eben diese Flügel wachsen lassen. Die zweite Wiener Schule der Psychotherapie, begründet von Adler, ging hier schon einen Schritt weiter, dass der Mensch nicht nur ein Lustsuchender ist, wie es Freud im Kern gesagt hat, sondern ein Machtsuchender. Die Individualpsychologie ist entstanden und Frankl war im Kreise der Individualpsychologie von Adler, aber auch hier war es ihm zu kurz gefasst. Er hat gesagt, natürlich ist der Mensch da und dort machtsuchend und natürlich versucht er mit dem, was er tut, etwas zu bezwecken, aber es kann auch einmal nur Ausdruck von etwas sein und er war der tiefen Überzeugung, dass im tiefsten Herzen der Mensch kein Lust- und kein Machtsuchender ist, sondern ein Sinnsuchender. Und mit diesen revolutionären Ideen ging es dann Adler auch ein bisschen zu weit, wie das oft so ist. In den diversen Schulen gab es da einen Zwist und Frankl wurde ausgeschlossen aus dem Kreise der Individualpsychologen und war, wenn man so möchte, gezwungen, seine eigene Lehre zu begründen. Also vielleicht ist es auch ein Stück weit diesem Zwist zu verdanken, dass wir die Logotherapie haben und die dritte Wiener Schule der Psychotherapie, die dann begründet wurde, die Logotherapie. Und hier steht der Mensch als Sinnsuchender im Mittelpunkt. Jetzt kann man natürlich berechtigterweise sagen, diese Lehre ist jetzt bald 100 Jahre her, dass sie begründet wurde. Hat die noch ihre Richtigkeit? Ist es denn nicht so, dass es mittlerweile schon andere Erkenntnisse gibt? Sehr spannend ist in dem Zusammenhang, dass ja auch viele der führenden Neurowissenschaftler, ich möchte jetzt zum Beispiel einmal Gerald Hüther nennen oder Joachim Bauer, die auch in dem populärwissenschaftlichen Bereich wirklich tolle Bücher schreiben, sehr, sehr gut verständlich, wo die hier auch Frankls Lehre hochhalten und wo es mehr und mehr auch mittlerweile Beweise dafür gibt, dass der Mensch diesen Willen zum Sinn hat. Und das war eine Grundüberzeugung der Logotherapie. Und wir müssen das doch gar nicht wissenschaftlich beweisen. Wir müssen ja nur schauen, schon bei den kleinsten Menschen, ja, also all jene, die Kinder, Enkelkinder haben, Patenkinder, Kinder in der Verwandtschaft, bei den ganz Kleinen können wir doch schon erkennen, dieses, ich möchte etwas machen, das auch für andere etwas Gutes bewirkt. Ich möchte mit die Wäsche aufhängen. Ich möchte beim Familienfest irgendetwas, vielleicht zumindest die Servietten falten. Ja? Ich möchte, wenn die Oma kommt, ihr ein Bild schenken. Und es geht nicht nur um dieses, ich möchte zeigen, was ich kann, das Bild malen, sondern ein Teil dieser Sehnsucht ist auch, ich mache es, um dem anderen eine Freude zu machen. Also auch diese Überzeugung liegt im Kern der Logotherapie, nicht nur, dass das Leben einen bedingungslosen Sinn hat, auch unter tragischen Umständen, sondern dass der Mensch diesen grundlegenden Willen hat, sich sinnvoll in der Welt einzusetzen. Und wenn wir uns ganz aktuelle Studien anschauen, dann können wir diese Sehnsucht nach Sinn gerade ganz besonders erkennen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass erst der Verzicht den Wert der Dinge erkennen lässt. Wir haben das in der Corona-Krise, glaube ich, alle bemerkt, dass Dinge, die zuvor noch mit großer Selbstverständlichkeit genossen wurden, plötzlich eine große Begehrlichkeit bekommen haben. Geliebte Menschen zu treffen, Gesichter zu sehen, sie haben es heute gesagt, und nicht nur Masken. Und eine aktuelle Studie, vielleicht haben Sie von der SORA-Studie gehört, die Ö3 durchführen hat lassen, also wirklich eine breit repräsentative Studie unter jungen Menschen, hat ergeben, 69% sehnen sich nach weniger Sorgen und mehr Leben. Und wenn wir uns diese diversen Krisen anschauen, die uns, bald kann man sagen, es ist eine Krise nach der anderen, wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, Finanzkrise, Klimakrise, Corona-Krise, Ukraine-Krise, Energiekrise, Inflationskrise, schon klar, dass man sich hier wieder nach weniger Sorgen und mehr Leben sehnt. Was spannend ist, und darauf werde ich noch später zurückkommen, es scheint auf den ersten Blick so, als wäre das Ergebnis dieser Studie ein einziges Wehklagen der jungen Generation und auch ein bisschen ein Anklagen der Generationen davor, die dafür verantwortlich sind für diese Krisen. Was ich sehr erfreulich finde und was weniger oft erwähnt wird, ist, dass eine andere Frage hier die Antwort ergeben hat, das alles ist auch unser Problem und wir sollten alles tun, um zu helfen. 77% sagen, es ist auch ein Auftrag, etwas zu tun und nicht nur ein Anlass, um sehnsüchtig jammernd in die Welt zu blicken. Und es kommt auch die Antwort, alt und jung müssen jetzt gemeinsam an einer besseren Welt arbeiten. 51% sagen das. Ja, es gibt natürlich auch jene, die sagen, wir wollen so schnell wie möglich zurück in das Leben vorher, oder jene, die sagen, das sollen jene richten, die die Fehler begangen haben. Aber 91% sagen sogar, ja, wir sind alle aufeinander angewiesen und trotz unterschiedlicher Interessen, es geht nur gemeinsam. Der Weg aus der Krise führt nur gemeinsam heraus. Da sind wir wieder genau beim Monanthropismus von Frankl. Wir sitzen alle in einem Boot. Eine andere Studie, der zweite Punkt, der hier angegeben ist, besagt, dass die Sehnsucht nach Sinn, die wir verstärkt orten heutzutage, eine Antwort auf den Turbokapitalismus ist. Dieses immer mehr haben wollen, die hedonische Tretmühle, Sie kennen wahrscheinlich alle diesen Begriff, also diese schnelle Sehnsucht, wo die Betonung mehr auf dem Suchtaspekt liegt, ist tatsächlich eine Sucht. Also wir müssen achtsam sein, ob unsere Sehnsüchte eine Sinnsuche sind oder eine Sucht, die sich darin äußert, in einer Erwartungshaltung ans Leben gerichtet zu sein, mehr haben zu wollen. Und meistens ist es so, das haben wir auch in dem Gedicht von der Nelly Sachs gelesen, je mehr man bekommt, desto mehr will man manchmal haben. Das ist interessant. Ja? Wir werden uns die Differenzierung dann noch anschauen. Und in der aktuellen Studie des Zukunftsinstitutes von dem führenden Zukunftsforscher vom Herrn Horx, da gibt es auch eine wichtige Botschaft an die Unternehmen. Die Märkte der Zukunft sind nämlich Sinnmärkte. Das heißt, nicht nur die Konsumenten, auch die MitarbeiterInnen. Und der Markt, gute Mitarbeiter zu finden, wird immer enger. MitarbeiterInnen fragen bei Unternehmen verstärkt nach dem Sinn des Unternehmens. Und damit ist gemeint, einen Mehrwert für die Gesellschaft zu generieren. Also da sind auch die jungen Generationen sehr anspruchsvoll und jene Unternehmen, die sich diese Sinnfrage nicht stellen, werden hier über kurz oder lang auch das Nachsehen haben. Es gibt eine Forscherin an der Universität in Innsbruck, die Tatjana Schnell, die dieses Phänomen Sinn auch wissenschaftlich erforscht, gerade jetzt in dieser Pandemiezeit auch in den Studien zur Erkenntnis gekommen ist, dass viele Menschen ihren Beruf auch nach Sinnhaftigkeit hinterfragen. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass manche Berufsgruppen jetzt in Bedrängnis waren, also ich sage zum Beispiel der Tourismus, der eine Zeit lang brachgelegen ist, sondern dass offensichtlich diese aufgezwungene Stille, dieser Raum, der hier entstanden ist, mehr in die Reflexion zu gehen ungewollterweise erstmals den Raum auch dafür aufmacht, sich zu fragen, was will ich denn eigentlich in meinem Leben? Ja, und was ist denn die tiefere Sehnsucht hinter dieser schnellen Sehnsucht nach Geld und Erfolg? Und in ihren Studien hat Tatjana Schnell sehr interessante Erkenntnisse. Unter anderem sagt sie, dass es gewisse Parameter braucht, dass wir in dieser Sinnsuche schneller fündig werden. Und da sind Dimensionen dabei, die wir auch in der Logotherapie kennen. Also dieser Wunsch nach Zugehörigkeit, dieser Wunsch, einen Beitrag leisten zu können, eine Aufgabe zu haben, wo ich spüre, da braucht es mich an der Stelle. Das sind auch zwei ganz entscheidende Aspekte, auf die sie hier kommt. Franke hat schon gesagt, und er war ja wirklich ein Pionier, und er hat erkannt, dass uns dieses Thema beschäftigen wird, schon viele, viele Jahre vorher. Er sagt, in einer Gesellschaft, wo es genug oder vielleicht sogar zu viel gibt, wovon wir leben können, kann es trotzdem sein, oder es ist sehr wahrscheinlich so, dass wir nach einem Wozu suchen. Ein Wovon wir leben können, heißt nicht zwangsläufig, dass wir ein Wozu haben. Und auch da gibt es interessante Studien, dass diese Sehnsucht nach Sinn am ehesten dort befriedigt wird, wo man natürlich nicht in der Armut und in der Bedrohlichkeit einer Schicksalsdimension liegt, wiewohl auch da Sinn herausgerungen werden kann, das sagt Frankl, aber auch nicht in einer besonderen Sättigung. Also dort, wo es besonders viel gibt, wovon, ist sogar die Gefahr größer, dass ein Sinnvakuum entsteht. Womit könnte das zu tun haben? Es könnte damit zu tun haben, dass wir Menschen oft eine Erwartungshaltung an das Leben haben. Und jetzt kann man sagen, das ist vielleicht auch legitim, dass man junge Menschen fragt, na, was erwartest du dir vom Leben? Ja, was soll das Leben bringen? Franke hat gesagt, auf die falschen Fragen bekommen wir falsche Antworten. Und es ist überhaupt nicht an uns, etwas zu fragen, sondern das Leben fragt uns ununterbrochen. Und wir sind die, die zu antworten haben auf die Fragen des Lebens. Salopp gesagt könnte man sagen, die Erwartungshaltung ist keine artgerechte Haltung für den Menschen. Ja? Die Erwartungshaltung, wo wir zurückgelehnt sind und sagen, was bringt mir das Leben? Ja? Genau. Es ist nämlich eher der Blick hinaus in die Welt als der Blick in den Spiegel, der uns Perspektiven eröffnet, so wie sich hier schon über uns alles eröffnet. Dramaturgisch kommt es erst später, dieses Momentum, denn wir sind noch beim negativen Umgang mit Sinnfrustration. Wie gehen denn vielerlei Menschen um, wenn sie nicht das bekommen vom Leben, was sie sich erwarten? Mit den klassischen drei Antworten.
Es ist leider Gottes automatisch.
Ja, ja, ich weiß, es ist ein Lichtsensor wahrscheinlich.
Ja.
Ne?
Nein, es ist immer um die Uhrzeit.
Ach so.
Das konnte noch niemand umstellen.
Aber ich meine, wir haben jetzt dann gleich den Film, aber ich glaube, man sieht genug noch, oder?
Ja.
Ja? Ja. Also, wie gehen typischerweise klassische Antworten auf Sinnfrustration? Und Franke hat diese auch genauso bezeichnet, sind Aggression. Ja? Ich bekomme nicht das, was ich mir erwarte, also werde ich aggressiv. Kampf oder Sucht. Das ist eine Flucht in Wahrheit, also das wäre das Reaktionsmuster Flucht. Ich fliehe in Alkohol, Drogen, Arbeit kann auch eine Sucht sein. Ja? Also es sind immer nicht nur die klassischen Suchtmittel. Oder in eine Depression, was so ein bisschen dieser Todstellreflex ist. Und das war Frankls Erkenntnis auch. Er sagt, Aggression, Sucht und Depression, das zeigt nicht, dass Menschen, die sich dem hingeben, dass sie kein Sinnmotiv haben. Es zeigt nur, dass sie frustriert sind in ihrer Sinnsuche. Aber auch das ist eigentlich ein Beweis dafür, dass der Mensch ein Sinnsuchender ist. Aber wenn er den Sinn nicht findet, dann ist ein Ergebnis dieser Sinnfrustration eines dieser drei Verhalten. Und jetzt hören wir ihn. Ich hoffe, wir müssen jetzt hier sehr gut lauschen, weil der Ton nicht so ganz optimal ist.
Kurz und gut, diese Objektivität muss eingezogen werden. Und da ist es nun so, wenn wir die Leute wieder aus Wien ausrichten, so, sie finden sie nicht in sich, so wie die Selbstverwirklichungstheoretiker behaupten. Maslow, der sich in die Welt geprägt hat, hat das in den letzten Jahren längst nicht mehr angenommen. Er hat glattweg und großherzig und großzügig meine Kritik an seiner Theorie unterschrieben. Selbstverwirklichung ist all okay, aber sie kann nur, sie ist nur zu haben auf dem Umweg über Selbsttranszendenz, auf dem Umweg über Dienst an einer Sache oder Liebe zu einer Person. Aber ob wir
dann selbst dafür übersetzen, Überschreitung des eigenen Ich-Programms.
Herr Gold, es gibt eine nur einfache Möglichkeit, Ihnen zu vermitteln, was ich mit Selbsttranszendenz habe. Und ihnen zu zeigen, dass es mit Transzendenz im Sinne von Jaspers und Religion überhaupt nicht zu tun hat. Selbsttranszendent sind unsere Augen. Das heißt, und die Fähigkeit meines Auges, seine Funktion zu erfüllen, seit die umgebende Welt optisch wahrzunehmen, steht und fällt mit der Unfähigkeit, sich selbst wahrzunehmen. Spiegelungen abzunehmen. In dem Maße, in dem mein Auge etwas von sich selbst bemerkt und sieht, ist es krank. Wenn ich da Wolken sehe, dann ist das mein grauer Star, Linsenkind. Wenn ich den Regenbogen höre und die Lampen sehe, dann ist das mein grüner Star, eine Erhöhung des Drucks in der vorderen Augenkammer. Das normale Auge sieht nicht sich selbst. Genauso ist es dem Menschen. Selbsttranszendenz heißt, dass der Mensch ganz er selbst wird und ganz Mensch ist, genau in dem Maße, in dem er sich übersieht und vergisst. In dem er sich hinsetzt, auf sich selbst, ganz sich selbst hinter sich lässt, im Dienst an einer Sache, in der Erfüllung eines Sinnes oder in der Hingabe einer Aufgabe oder einem anderen Menschen, an seinen Partner, da wird er ganz er selbst.
Jetzt wissen Sie auch, warum ich das Auge, warum ich das Auge ganz an den Beginn auf die erste Folie gegeben habe, um eine Referenz hier an diese Metapher zu machen. Ich möchte das, was Franke gesagt hat, hier noch einmal mit dieser, das ist übrigens so eine Illustration aus meinem Buch, habe das versucht hier noch einmal darzustellen, dieses Sinn-Zweck-Diagramm, das wir in der Logotherapie immer wieder nutzen. Was sagt Franke auch mit dieser Metapher, mit dem Auge und mit diesem Bezug auch zu Maslow? Er sagt, die wirkliche Selbstverwirklichung geschieht auf dem Umweg der Sinnverwirklichung. Das heißt, wenn wir ein Wozu haben, etwas, das außerhalb von uns ist, etwas, an das wir uns hingeben wollen, ja, eine Arbeit, es kann aber auch sein die Natur, die Kunst, die Kultur, ein anderer Mensch, ja, dann stehen wir gestärkt in der Welt und das macht auch leidensfähig. Wir sind auch bereit, einen Verzicht zu leisten, wenn es etwas Größeres gibt, das uns wichtig ist, für das wir uns einsetzen wollen, per Intentionen, wie es so schön heißt. Und ein Effekt, ein sehr wahrscheinlicher Effekt, aber trotzdem ein Nebenprodukt, in der Psychologie sagen wir ein Epiphänomen, ist Lust, Glück, Erfolg, Zufriedenheit, all das, wonach wir uns möglicherweise auch sehnen. Wenn wir jetzt versuchen, schlauerweise eine Abkürzung zu nehmen und sagen, pfeif auf den Sinn und auf mein Wozu, ich möchte Erfolg, Status, Anerkennung, Wertschätzung und ich nehme die Abkürzung, kommen wir in eine Schräglage und sehr wahrscheinlich auch in eine Bauchlage. Und das Spannende ist, genau das ist das Suchtphänomen. Das Suchtphänomen, egal welche Sucht, ist ja sehr, sehr gut erforscht. Sucht, welches Suchtmittel auch immer, lässt unseren Glückskern im Hirn, diesen Nucleus accumbens, feuern. Und wenn es etwas ist, was äußerlich zugeführt wird, dann passiert Folgendes. Wir brauchen sehr schnell sehr viel mehr von dieser Stimulanz, um das gleiche Ergebnis zu erreichen, bis es uns letztlich schädigt und genau das Gegenteil von dem Glückseffekt eintritt. Wenn wir aber etwas haben, für das wir uns einsetzen, für das wir uns anstrengen, das ein Wozu hat, dann halten wir sogar schwierige Umstände aus und sind resistent. Das ist ein wirklich spannendes Phänomen und das steckt hier im Herzen der Logotherapie, für sich selber auch nachzuvollziehen, bin ich auf der Sinnspur? Frankl sagt auch, Sinn über- und unterfordert nie, oder bin ich doch zweckausgerichtet? Und das fängt bei kleinen Dingen an. Selbst wenn wir ein Essen kochen für Familienmitglieder, den Tisch schön decken, wenn wir das gerne machen, weil wir eine Freude daran haben, dass sich die anderen freuen. Wenn wir nur im Leisesten in uns spüren, dass wir es machen, schon in der Erwartung, dass alle die tolle Dekoration loben werden, das Essen loben werden, sind wir schon ein wenig in einer Schrecklage. Was nicht heißt, dass es großartig ist, wenn das Essen gelobt wird und die Dekoration. Das ist wunderbar, wenn das passiert und daran freuen wir uns. Aber Frankl sagt ganz einfach, ja, der Mensch möchte glücklich sein, aber noch viel mehr, als er glücklich sein möchte, möchte er einen Grund haben für das Glücklichsein. Sie alle kennen wahrscheinlich das Märchen von Frau Holle, Pechmarie und Goldmarie. Ich finde, es gibt keinen schöneren Vergleich, um Sinn- und Zweckorientierung darzustellen. Die Goldmarie, die beherzt in den Brunnen, also als sie noch keine Goldmarie war, beherzt in den Brunnen sprang, um die Spule, die da verloren ging, wieder zu holen. Und dann sieht sie die reifen Äpfel am Baum, die rufen, pflück uns, sonst fallen wir runter und verfaulen. Und sie denkt sich, ja, wäre wirklich schade. Und es ist niemand anderer außer mir da. Also offensichtlich ist dieser Sinnauftrag jetzt an mich gerichtet. Und sie macht es. Nicht, weil sie danach den Apfelkuchen backen möchte oder die Äpfel um Geld verkaufen möchte oder ein Lob bekommt. Und genauso zieht sie das Brot heraus und schüttelt die Betten und wird am Ende reichlich belohnt. Das wusste sie aber gar nicht am Anfang. Die Stiefschwester möchte das Gold haben. Und nur um das Gold zu bekommen, macht sie widerwillig diese Aufgaben. Aber auch da will sie sich möglichst wenig die Finger schmutzig machen und schüttelt die Betten auch nur sehr unbeherzt und freut sich auch gar nicht daran, dass die Kinder sich freuen, weil es jetzt schneit. Und sie wird auch mit Pech belohnt, unter Anführungszeichen. Also hier sehen wir sehr schön diese Differenzierung. Eines ist mir aber trotzdem wichtig zu sagen, um auch diese Metapher des Auges auch noch einmal herzunehmen. Die Sinndefinition in der Logotherapie ist das Bestmögliche für mich und mein Umfeld. Sinn liegt immer außerhalb von uns und wir vergessen uns selbst in der Tätigkeit. Aber wir dürfen uns nicht komplett außer Acht lassen. Sauerstoffmaskenprinzip. Ja. Zuerst nimmt man die Sauerstoffmaske bei sich, um dann anderen helfen zu können. Also ein absoluter Altruismus, die noch so sinnvollste Sache, wenn ich anderen helfe, wenn ich mich dabei gefährde, dann bin ich ja auch ein schlechter Helfer in Zukunft. Es gibt auch nicht Aufgaben, die mehr oder weniger Sinn haben, sondern für jede Person gibt es in jedem Augenblick etwas anderes, das gerade sinnvoll ist. Frankl spricht vom Sinn des Augenblicks. Er sagt, die Frage nach dem Sinn des Lebens überfordert uns Menschen und die kann auch nicht gegeben werden. Die Frage, die wir uns immer stellen können, ist, wozu fordert mich das jetzt auf? Wo bin ich jetzt gefragt? Ja? Der Sinnanruf für Sie ist jetzt wohl offensichtlich hier mir zu lauschen und etwas hoffentlich Interessantes zu erfahren. Hätten Sie am Weg hierher einen Anruf bekommen, dass jemand in Ihrer Familie Ihre Hilfe braucht und es wäre niemand anderer da, um zu helfen, dann hätte sich Ihr Sinnanruf des Augenblickes in der Sekunde geändert. Also das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt zu sehen, dass wir ähnlich, Frankl sagt doch, es ist wie bei einem Film. Szene für Szene ergibt sich oftmals durch die letzte Szene im Film der große Sinn. Und plötzlich haben auch rückwirkend Szenen, die nicht so erfreulich waren, einen Sinn bekommen. Und so geht es auch uns im Leben. Es geht darum, Szene für Szene das Sinnvollste zu erfassen. Und das können wir nur, wenn wir aus dem Fenster schauen und nicht in den Spiegel. Wir haben das hier versucht, auch humoristisch im Buch darzustellen. Bist du glücklich, ja oder nein? Wenn man merkt, man ist unglücklich und man möchte gerne glücklich sein, dann ist es wichtig, sich zu überlegen, wo ist meine Aufgabe? Wo kann ich mich sinnvoll in die Welt setzen? Anstatt nur sehnsüchtig zurückgelehnt zu warten, dass etwas Sinnvolles passiert. Franzi sagt also, der Mensch ist ein geistbegabtes Wesen, anders als das Tier, und das ist die große Differenzierung, haben wir unsere Triebe und Affekte, wir können uns aber darüber hinaus erheben und können mit unserem Geist und unserem Gewissen, und damit meint er die Herzensstimme und keine moralische Instanz, sondern eine in uns angelegte Herzensstimme, können wir das Gemeinte, das Gesollte, das Bestmögliche erfassen. Augenblick für Augenblick. Und das Revolutionäre an Frankls Menschenbild, das ist auch in unserem Museum tatsächlich in einem Raum dargestellt, durch den man geht. Es gibt diesen Vergleich eines Raumes. Frankl sagt, der Mensch ist dreidimensional, so wie ein Raum. Also es gibt Länge und Breite, das ist Körper und psychisch, also somatische, körperliche Dimension und psychische Dimension. Das ist sehr eng ineinander verwoben. Kennen wir alle, wenn wir hungrig sind, sind wir vielleicht eher krantig, ja? Und vice versa, wenn es uns körperlich schlecht geht und wir bekommen eine liebevolle Berührung oder wir haben Schmerzen, es hält uns jemand die Hand, lässt sich der Schmerz gleich viel besser aushalten. Das ist das eine. Aber was den Menschen wirklich zum Menschen werden lässt, ihn vom Tier unterscheidet, ist diese geistige Dimension. Man muss ein bisschen aufpassen mit den Begrifflichkeiten. Er meint damit wahrscheinlich für die Mehrheit so ein Synonym für Seele, wiewohl man Acht geben muss, weil wenn Freud von Seele gesprochen hat, hat er auch oft von der Psyche gesprochen. Also in der Logotherapie sind wir in der Diktion hier sehr genau, dass wir sagen, alles Emotionale, Triebhafte, Affekthafte aus der Sozialisierung ist psychische Dimension und das Dritte ist die geistige Dimension. Und zu dieser geistigen Dimension gehört das Streben nach Sinn, gehört die freie Willensentscheidung, die Werteorientierung, das Gewissen, diese Herzensstimme, die Liebe im Sinne der Agape, also die Liebe als Hingabefähigkeit an die Welt, aber auch der Humor, auch etwas spezifisch Humanes, das uns hilft, uns abzuheben von den schweren, schicksalhaften Dingen. Und deswegen wird die Logotherapie auch als Höhenpsychologie beschrieben. Ja, also es hilft den Menschen sozusagen in die Höhe zu kommen und es unterscheidet sich eben auch von der tiefen Psychologie, Psychoanalyse nach Freud, die sich ja primär sehr rückwärts damit beschäftigt, das Schicksalsgegebene zu analysieren, ja, also nach einem Warum zu suchen, nach einem kausalen Ansatz. Die Logotherapie hat einen finalen Ansatz und ist immer daran ausgerichtet, was kann ich tun, um es besser zu machen und nicht, warum ist mein Leid entstanden. Und somit räumt Frankl dem Menschen eine unglaublich große Freiheit ein, einen Freiraum im Schicksalsraum. Es ist nicht zu verleugnen, dass es Schicksalhaftes gibt. Wir machen Erfahrungen, die mal positiv, aber natürlich auch oftmals negativ sind. Was wir übersehen, ist, dass zwischen der Erfahrung, die wir machen und dem Verhalten, das wir in die Welt senden, ein Raum ist, dieser berühmte Raum zwischen Reiz und Reaktion, von dem Frankl spricht. Natürlich passiert oft etwas sehr schnell. Es redet uns jemand böse an und wir reden böse zurück. Und oftmals ist es noch viel schlimmer, weil wir haben vielleicht schlecht geschlafen, sind mit dem falschen Fuß aufgestanden, gehen bei der Tür hinaus, die Nachbarin, die Grantige, begrüßt uns nicht, wir ärgern uns und den nächsten Menschen, dem wir begegnen, grüßen wir nicht, weil wir irgendwie dieses Minus wieder raussenden und glauben, wir können nicht anders. Wir können immer anders. Wir müssen nicht, wir können. Wir können trotzdem. Frankl spricht von der Trotzmacht des Geistes. Wir können trotzdem ein Plus in die Welt senden, auch wenn wir ein Minus erfahren. Wir sind immer frei in diesen Entscheidungen. Diese Trotzmacht des Geistes macht den Menschen so mächtig. Und nicht umsonst heißt Frankls berühmtestes Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Darin steckt schon die ganze Essenz seiner Lehre. Er hat da seine Erfahrungen im Konzentrationslager aufgearbeitet, aber es steckt auch der ganze Kern seiner Lehre drin und dieses ganze Trotzdem und ist der Beweis, den er auch mit seiner eigenen Biografie geliefert hat, dass der Mensch auch in widrigsten Situationen noch immer Sinn herausbringen kann. Er hat auch gesagt, ihr könnt mir alles nehmen, aber meine Würde, über meine Würde entscheide ich. Und wissen Sie, was spannend ist? Ich habe einen Artikel dieser Tage gelesen. In Russland ist derzeit einer der Bestseller, die über den Verkaufstisch gehen, Viktor Frankls Trotzdem Ja zum Leben sagen. Es liegt natürlich einerseits daran, dass durch die Propaganda und auch dadurch, dass keine Hollywood-Filme mehr gezeigt werden, weil die alle unter Verschluss gestellt wurden und die Rechte nicht mehr weiter, noch weniger als sonst zur Verfügung ist, dass man lesen kann. Und dieses Buch ist im Moment eines der meistverkauftesten und scheint den Menschen in dieser Not auch Hoffnung zu geben. Und ein zweites Buch, das dort sehr gut verkauft wird, ist auch von einer Zeitgenossin Frankls, von der Frau Dr. Eger. Ich weiß nicht, wer von ihr schon gehört hat. Ein großartiges Buch, das ich Ihnen auch sehr ans Herz legen kann. Ich bin hier und alles ist jetzt, heißt das Buch. Die Frau Dr. Eger ist auch Frankl begegnet, ist sehr begeistert von ihm, hat persönlichen Austausch gegeben. Sie lebt nach wie vor in Amerika, sie ist eine sehr anerkannte Psychotherapeutin. Auch sie hat das Konzentrationslager überlebt und sie schreibt darin von ihren persönlichen Erfahrungen, aber sie schreibt auch, wie sie mit Klienten arbeitet und dieses Ich bin hier und alles ist jetzt ist ihr Credo gewesen, wann immer sie gemerkt hat, dass es so kleine Retraumatisierungen gab. Also wann immer sie durch diese traumatische Erfahrung, die sie hatte, erinnert wurde daran, war dieses Ich bin hier und alles ist jetzt. Ja? Und alles ist jetzt. Ich bin hier und alles ist jetzt. Ja? Natürlich gibt es das Traumatische in der Vergangenheit, das ist nicht zu leugnen. Aber das ist eben auch dieser Kern der Logotherapie, weniger in die Rückschau zu gehen, sondern sich immer zu besinnen, jetzt, was ist jetzt, ja, und was ist jetzt hier mein Auftrag. Und das ist eben der positive Umgang mit Sinnfrustration. Ja, wir alle sind nicht davor gefeit, Sinnfrustrationen zu erleben. Wir alle sind nicht davor gefeit, dass uns Dinge, die uns wichtig sind, wie Frieden, wie eine schöne Natur, dass die bedroht sind und dass wir dann natürlich sehnsüchtig werden. Und jetzt gibt es eben zwei Möglichkeiten. Ich kann in die Selbstdistanzierung gehen, durch dieses dreidimensionale Menschenbild, also diese Fähigkeit, dass wir zwar Körper haben, Affekte haben, aber dass wir etwas Drittes haben. Frankl sagt, wir müssen uns auch von uns selbst nicht alles gefallen lassen. Ja? Und er zitiert immer aus Nestroys Judith und Holofernes, wer ist stärker, ich oder ich? Und er ist ja mit seiner eigenen Angst auch so umgegangen. Er ist trotz Höhenangst auf den Berg gegangen, er hat trotz Höhenangst mit 70 den Flugschein gemacht, weil er gesagt hat, ich bin nicht bereit, mir von mir selbst alles gefallen zu lassen. Und wenn wir merken, wir sind frustriert, wir sind sehnsüchtig, mit der Betonung auf Sucht zu sagen, nein, stopp. Aber trotzdem ja zum Leben, trotz allem dieses Pro-Leben. Und da ist das beste Hilfsmittel, in diese Selbsttranszendenz zu gehen. Und in dem Interview mit Herrn Kreuzer hat er das ja sehr schön gesagt, es hat nichts mit Religiosität zu tun. Wiewohl, das möchte ich schon sagen, Religiosität gehört natürlich auch zu dieser geistigen Dimension. Ich habe es vorher unerwähnt gelassen. Also all das, worüber wir gesprochen haben, das spezifisch humane, Religiosität, Spiritualität gehört dazu. Und wir wissen, wissenschaftlich auch verprobt, dass Menschen, die an, ich sage jetzt mal, einen Gott glauben, dass das einer der zentralen Haltegriffe ist, die einen schwierige Lebenssituationen besser überdauern lassen. Franke selber war sehr religiös. Es war ihm sehr wichtig, in der Logotherapie die Religion rauszulassen, weil er sagt, er möchte auch Menschen, die nicht gläubig sind, etwas in die Hand geben, um mit Schicksalhaften zurechtzukommen. Was aber wohl in der Logotherapie drinnen steckt, in diesem Menschseines entscheidendes Sein, ist, wohl oder übel muss ich mich früher oder später entscheiden, ob ich an einen, ich nenne es jetzt einmal, Übersinn glaube oder nicht. Niemand wird mir einen Beweis liefern können. Das ist meine persönliche Entscheidung. Und die Quintessenz, ich habe das gerade sehr schön bei der Firmung miterlebt, bei der Firmung meines Sohnes, weil da ging es so darum, naja, und gibt es einen Gott und nicht? Und da hat auch der Pater, der das begleitet hat, gesagt, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, du hast jetzt die Möglichkeit, dich zu entscheiden für diesen Weg oder gegen diesen Weg und zu überlegen, womit lebt es sich für mich besser. Das ist die Entscheidung. Und die ganz entscheidende Frage ist immer, wofür will ich jetzt leben? Und diese Frage, diese wendende Frage, Frankl spricht von der kopernikanischen Wende, hat sich Frankl ununterbrochen gestellt. Er hat sich in der Wirtschaftsdepression gestellt, wo er die verzweifelten Jugendlichen gesehen hat und gesagt, ich gründe eine Beratungsstelle. Er hat sich die Frage gestellt, als er das Visum nach Amerika verfallen hat lassen und zuliebe seiner Eltern, die mit ihm unter Deportationsschutz waren, in Wien geblieben ist. Er hat sich die Frage gestellt, als er ein Statement geben musste bei der berühmten Rathausrede zum Thema, warum ist er nach Österreich zurückgekehrt. Davor wurde er ja sehr kritisiert, vor allen Dingen von der eigenen Community. Wie kann man in ein Land zurückkehren, das einem so viel angetan hat? Ja? Aber er hat sich gegen die Kollektivschuld eingesetzt. Ja? Und es ging immer dieses, wofür will ich mich einsetzen, anstatt wogegen will ich sein. Wogegen ist keine Energie, aus der ich nachhaltig schöpfen kann. Es ist diese gegenständliche statt zuständliche Orientierung. Was ist damit gemeint? Es ist dieses, wofür setze ich mich ein, wofür will ich gut sein, anstatt zuständig, wie kann ich schauen, dass mir gut geht. Was nicht heißt, dass es nicht auch gut gehen soll, aber das ist eher eine Folge. Und einen Aspekt möchte ich hier noch hervorheben, der ganz eng mit der Sinnorientierung verbunden ist. Und auch ein Aspekt ist, der, wann immer wir Sehnsüchte in uns verspüren, uns sehr gut helfen kann und uns hilft, aus der Selbstverständlichkeit rauszukommen, das ist die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit scheint so eine Schwester, ein Bruder der Sinnorientierung zu sein. Ich nehme an, dass Ihnen oder den meisten oder vielen vielleicht Bruder David vertraut ist, der österreichisch-US-amerikanische Benediktinermönch, der ja ursprünglich Kunst studiert hat und ganz persönlich für das Thema Dankbarkeit steht. Er hat Dankbar Leben ins Leben gerufen, also auf www.dankbarleben.org, ich habe ihn auch in meinem Buch immer wieder zitiert. Weltweit hat er ja hier auch Kreise ins Leben gerufen, wo Menschen nichts anderes machen, als sich in Dankbarkeit üben. Und zwar einerseits diese Dankbarkeit für die kleinen Dinge, nichts als selbstverständlich zu nehmen, alles als Geschenk. Und es gibt aber eine zweite Dimension von Dankbarkeit und die ist eine schwierige spirituelle Übung, sagt er selber auch. Weil das eine ist, dankbar zu sein für das Gute. Dankbar zu sein für den blauen Himmel, für die Sonne, das ist nicht schwer. Aber wie bitte soll man dankbar sein, wenn jetzt der Krieg in der Ukraine ist? Aber es könnte, und ich höre das vielfach von Menschen, hier vor allen Dingen in Österreich eine Möglichkeit sein, dankbar zu sein, dass wir hier sind und dass wir hier Frieden haben. Es könnte eine Möglichkeit sein, dankbar zu sein, dass es Menschen gibt, die hier in diesen schwierigen Situationen so viel Solidarität zeigen, an allen Ecken und Enden sich einzusetzen. Also das sind diese zwei Aspekte der Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist eine Geistesschulung und ist eine Übung. Ich habe in meinem Buch auch von dieser lieben Dame, von der ich diese schönen Sachen immer bekomme, habe ich einmal bekommen, so ein genähtes Täschchen mit 5 Bohnen drinnen. Vielleicht haben Sie schon von dieser 5-Bohnen-Übung gehört, dass man sich 5 Bohnen oder Kieselsteine in die rechte Sakko-Tasche oder Hosentasche gibt. Und jedes Mal, wenn man etwas erlebt tagsüber, für das man dankbar ist, ein Lächeln eines Menschen, ein Sonnenschein, gibt man eine Bohne von der rechten in die linke Tasche. Und am Abend kann man diese aus der linken Tasche rausnehmen und sich noch einmal erinnern an diese wunderschönen 5 Momente und man gibt sie wieder in die rechte Tasche für den nächsten Tag. Also dieses Schulen von Freuen und dieses Freuen, Nachfreuen, Mitfreuen, auch mit anderen und Vorfreuen, kann man wirklich schulen. Und wer fleißig übt, dem werden 5 Bohnen bald zu wenig sein. Das kann ich Ihnen auch versprechen. So, vorletzte Folie, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist zusammenfassend Frankls Lehre. Über allem steht der Sinn des Lebens, der bedingungslose Sinn, diese Entscheidung an einen Übersinn zu glauben. Das Fundament ist die Überzeugung, dass der Mensch immer frei ist, zu den Dingen Stellung zu nehmen und diesen Willen zum Sinn zu haben. Und jetzt kann man sich noch fragen, naja, aber wie wirke ich jetzt sinnvoll in der Welt? Ja? Und da spricht er von 3 Hauptstraßen zum Sinn. Hier sind es 3 Säulen. Er sagt, der Mensch kann sich in seiner Leistungsfähigkeit, in seiner Liebesfähigkeit und in seiner Leidensfähigkeit als sinnvoll erweisen. Dass wir Kraft der Leistung uns sinnvoll einsetzen, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Was können wir gut? Was macht uns Einzigartigkeit? Wo braucht es diese Gabe, die wir können? Dort handle ich. Aber auch Frankl hat nicht immer nur Kraft der Leistung Sinn verwirklicht. An einem schönen Tag wie heute, wenn keine Patienten im Warteraum waren, hat er seinen Rucksack genommen und ist auf die Rax gegangen. Weil der Sinnanruf des Augenblicks war, in dem Fall nicht, dass er die Welt reicher macht, sondern dass er sich von der Welt beschenken lässt. Aber nicht konsumieren, sondern mit seiner Liebesfähigkeit, Hingabe an die Natur. Und unser Haus steht natürlich stabiler, wenn wir uns nicht nur über die Leistungsfähigkeit definieren und sinnvoll in die Welt setzen, sondern auch über die Liebesfähigkeit. Und die 3. Säule zeigt, dass auch der Homo patiens, der leidende Mensch, noch immer die Möglichkeit hat, Sinn herauszuringen. Das Leid an sich hat niemals Sinn. Aber wir können trotzdem, und sei es nur durch geduldiges Ertragen, dem Schicksalhaften etwas entgegensetzen. Und das ist genau das, was in der positiven Psychologie auch als Grundlage für diese Sehnsucht nach Aufblühen zusammengefasst wird. Was machen Menschen, die gesünder sind in vielfacher Hinsicht? Sie pflegen positive Emotionen. Sie arbeiten an der Grundstimmung. 5 Bohnen, wie wir vorher gehört haben. Sie engagieren sich, das heißt, sie erkennen, wo ist eine Aufgabe, wo braucht es mich. Sie setzen sich in Beziehung, sie pflegen Beziehungen, weil auch das ein wichtiger Aspekt ist. Und sie hören immer wieder auf ihr Gewissen, um sich daran gut zu orientieren. Und natürlich gehört es auch dazu, sich Ziele zu setzen und diese Ziele auch zu erkennen, wenn ich etwas erreicht habe und das auch zu feiern immer wieder. Und damit ist eine Sinnsuche vielleicht besser anstelle einer zurücklehnenden Sehnsucht. Es ist wichtiger, Antworten zu geben, als Fragen an das Leben zu stellen. Es ist entscheidend, ein Ja trotz allem zu geben. Und jetzt, ich bin hier und alles ist jetzt, wie Frau Dr. Eger sagt, ist entscheidender als das Gestern und das Morgen. Mit diesem Blick hinaus in die Welt können Sie jetzt auch zurückkommen zu Ihrem Sehnsuchtsgefühl von ganz zu Beginn. Und jetzt fragen Sie sich einmal, ob dieses Sehnsuchtsgefühl, das Sie da hatten, wenn Sie jetzt diese Frage darüber legen, wozu fordert mich das jetzt auf? Also wenn da eine Sehnsucht nach Frieden war, dann ist die nächste Frage, wozu fordert Sie das jetzt auf? Wie können Sie einen Beitrag leisten? Wenn eine Sehnsucht nach Stille war, wozu fordert Sie das auf? Eine Sehnsucht nach Begegnung war, wozu fordert Sie das auf? Dann wird es gut gelingen und dann kann es so gelingen, wie ich habe gesagt, ich beginne immer in der Kirche. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich dachte, das war nur letztes Mal, das ist offensichtlich immer. Ich habe mir mein Zettelchen wieder geholt aus dem Weihrauchbecken, wo derzeit die Zettelchen drin liegen. Und ich habe hier diesen schönen Spruch, alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Und ich finde es sehr schön, dass es hier auch so allgemein gehalten ist, wer auch immer der ist. Also damit hoffe ich, ist es mir gelungen, Ihnen ein Stück weit auch etwas näher zu bringen von Frankls Sinnlehre. Und damit wünsche ich auch Ihnen ein gutes Gelingen bei Ihrer Sinnsuche. Vielen Dank. Vielen Dank. Ganz andere Aspekte, als wir bis jetzt gehört haben. Aber obwohl wir immer vom Jetzt gehört haben, glaube ich, für uns alle sehr zukunftsweisend auch. Dahingehend, dass diese Sinnsuche, diese Sehnsucht nie ein Ende findet, sondern dass wir immer unterwegs sind. Und das haben Sie uns wirklich ganz toll vermittelt und vieles mitgegeben. Haben Sie noch Fragen an die Frau Philipp?
Die norddeutsche Dichterin Ricarda Huch, die hat ja vor Franz gelebt. Und die hat einmal diese schöne Post geprägt, für ein glückliches und erfülltes Leben braucht man drei Dinge. Eine Aufgabe, einen lieben Menschen und große Hoffnung.
Wow. Das muss ich mir dann noch einmal auf, das möchte ich gerne verwenden in Zukunft. Ja, Ricarda Huch? Toll, habe ich nicht gekannt, ja. Passt genau dazu.
Ja. Sie haben zu Beginn erwähnt, den Namen Alexander Bartian. Ist das ein Psychiater?
Ja. Also die Familie Bartian ist sehr groß, weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch unlängst bei einer Recherche gesehen, dass es sogar mehrere Bartianis gibt, die Psychiater sind, aber der Alexander Bartiani ist sozusagen jener, der Frankls Lehre dafür sorgt, dass es wissenschaftlich in die Welt getragen wird. Das ist das Institut, mit dem wir als Zentrum auch eng zusammenarbeiten, aber die Differenzierung ist, dort geht es um diese wissenschaftliche Dimension, wir wollen es eben in die Breite tragen. Er hat auch einige Bücher geschrieben, er hat auch mit der Frau Dr. Lukas, die die wichtigste Schülerin Frankls ist, vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Also Frankl ist schon zum Teil sehr herausfordernd zu lesen, in seiner sehr komplexen Sprache mit vielen Fremdwörtern. Also ich kenne viele, die sagen, es ist auch anstrengend, manche finden das gerade inspirierend. Seine wichtigste Schülerin und von ihm Beauftragte, die Lehre weiterzutragen, die Frau Dr. Lukas, schreibt fantastisch, weil sie eine ganz einfache Sprache hat, das in Beispiele übersetzt und nichts von der Originalität von Frankls Lehre verloren gibt. Und da gibt es Bücher zu fast jedem Thema, sage ich einmal. Ja. Sie hat mit dem Bartiani eines geschrieben, auch zur Logotherapie, auch glaube ich in der Krise. Sie hat auch sowas in der Krise-Pandemie.
Ja. Das ist jetzt zu mühsam, so etwas zu
machen. Ja.
Sie kennen sich persönlich wahrscheinlich.
Aus einzelnen Berührungspunkten, ja.
Danke für den Vortrag. Ich habe mir so die Frage mitgestellt, wenn ich vor allem junge Leute, die halt auf der Psychotherapiestation unterkommen, erlebe, die so frustriert sind, dementsprechend ihre Auswüchse haben, phänomenologisch, und dann aber so für mich als nicht psychotherapeutisch Geschulte zu wirken, wie als ob sie in der Hängematte ihrer Erkrankung und dieses Abwehren, ich will ja nicht funktionieren, die Gesellschaft ist nur, sie will nur, dass ich funktioniere, und dieses Herausholen aus diesem ja fast Fehlleben, was ist für eine Funktion, ich verstehe, merke ich nicht wirklich, also das Gegenüber, damit ich überhaupt eine Gesprächsbasis finde, der
Motivation. Ja, ich verstehe, ich glaube, ich weiß genau, was Sie meinen. Ich meine, das ist die große Problematik. Jetzt nur mal unterscheiden. Man muss unterscheiden, ist es eine körperliche Ursache? Es gibt ja auch schwere psychische Erkrankungen, die auch eine körperliche Ursache haben. Es kann ein Tumor im Kopf sein, es kann auch auf der hormonellen Ebene. Also da muss man schon sagen, und da würde Frankl sagen, da ist diese geistige Dimension, diese dritte Dimension, die ist ja für Frankl eine immer heilbleibende, aber sie ist blockiert durch den Körper und durch die Psyche. Er spricht hier von einer Blockade. Er sagt, der geistige Kern ist zwar heil, aber nachdem der Mensch sich immer über erste und zweite Dimension ausdrückt, ist er das Ausdrucksmittel auch für die geistige Dimension. Ja? Auch für den Humor zum Beispiel oder die Religiosität brauche ich ja ein Ausdrucksmittel. Ja? Kommen wir da nicht heran. Aber, und das war, glaube ich, die große Gabe Frankls. Frankl hat drei Dinge in der Psychotherapie auch revolutioniert. Er hat zum einen einmal das Du-Wort benutzt mit den Patienten, was damals also ganz unüblich war. Er hat den weißen Kittel abgelegt, weil er hier mehr in Beziehung gehen wollte. Und er hat diese Menschen auch als ganz normal genommen und angesprochen. Da gibt es so witzigste Dinge, wo er auch mit einem Patienten Tango getanzt hat. Ja? Weil, was sein Credo war, ist, immer diesen heilen, geistigen Personenkern zu sehen und zu sagen, da ist nur was verschüttet, und den Menschen diese Sinnsuche immer zuzusprechen, auch wenn er gerade, und das ist ein wunderschönes Bild von Ihnen, in der Hängematte seiner Krankheit ruht. Und das sagt er ja zum Beispiel auch bei Jugendlichen, er sagt, wenn wir einem jugendlichen Kriminellen zum Beispiel, wenn wir ihm diese Sinnsuche, oder diese Bereitschaft absprechen, ja, was hat er denn dann für eine Motivation, überhaupt was zu tun, um zu einer Besserung beizutragen? Dann kann er es ja gleich sein lassen. Das heißt aber nicht, dass nur wenn wir ihm das zusprechen und den Schmetterling in der Raupe sehen, ja, also wie bei guten Pädagogen, dass er zwangsläufig zum Schmetterling wird. Da, es ist in der Freiheit des Menschen und auch in der Verantwortung. Und ja, es ist besonders schwierig zu sehen, egal ob jetzt als Arzt, Therapeut oder als Familienmitglied, dass manche sich auch ihrer Krankheit oder ihrem Schicksal willenlos ergeben. Aber auch das müssen wir den Menschen zugestehen. Wir können nur Impulse geben. Aber ich glaube, dass das Allerentscheidendste ist, den Blick so auf den Menschen zu richten, dass wir es ihm zutrauen und das Gute darin sehen, auch wenn er es nicht voll sichtbar macht.
Natürlich die Gefahr, dass die institutionalisiert werden. Das heißt, wo werden sie anerkannt und gesehen auf diversen Hospitalisierungseinrichtungen dementsprechend? Das heißt, finde ich eine gewisse.
Wir haben morgen, also leider ausgebucht, einen Vortrag im Frankl-Zentrum. Es kommt immer wieder vom Professor Dr. Köhler, der jetzt ein Buch geschrieben hat, Analogos, der sich mit der Entstigmatisierung von psychisch Kranken oder von Schizophrenen ganz speziell damit beschäftigt und eben genau auch mit diesem Phänomen, wie schaffe ich es hier eben, da rauszukommen, mit einem Personenkern zu werden. Es gibt immer wieder so Spezialvorträge, vielleicht ist da mal was Interessantes für Sie auch dabei.